Nebenstimmen. Der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern. In Nebenstimmen hören Sie Gespräche von Ensemblemitgliedern mit von Ihnen selbst ausgewählten Gesprächspartnerinnen und Partnern zu Musik, Kunst und Leben. Erfahren Sie, woran die Musikerinnen und Musiker gerade arbeiten und was sie persönlich beschäftigt.
Willkommen, liebe Nebenstimmenhörer. Heute möchte ich hier mit Dagmar Manzel, mit der großartigen Dagmar Manzel, etwas reden. Ich bin Hermann Kretschmer, Pianist vom Ensemble Modern. Hallo Dagmar.
Hallo.
Wir haben Sie ist heute hier, weil wir die erste Probe mit ihr gemacht haben für das Melodram Cassandra von Michael Jarrell, was wir in ein paar Tagen auf den Salzburger Festspielen aufführen werden. Ja, wie geht's dir? Wir sind gleich nach der Probe hier hingeeilt.
Ja, wie geht's dir? Sehr intensive, aber wunderschöne Probe. Und ich habe das jetzt wieder mal genossen, mit dem Ensemble Modern zusammenarbeiten zu dürfen. Es ist wirklich immer eine große Freude.
Stimmt, das war schon ein bisschen her.
Neun Jahre her. Da haben
neun
wir
Jahre.
Aguta gemacht von Helmut Öhring in Wiesbaden.
Ja, stimmt.
Eine Uraufführung, ja.
Ja, ich habe ein bisschen recherchiert. Man kann unglaublich viel schon über dich erfahren. Ich habe dich jetzt einfach mal mit Dagmar Manzel vorgestellt, aber eigentlich bist du, jetzt musst du mich aber ergänzen. Also du bist Schauspielerin, du bist Sänger, du inszenierst auch und du sprichst natürlich auch. Und ja, vielleicht habe ich noch irgendwas vergessen.
Es reicht schon.
Und ich habe einfach gedacht, dass wir uns nicht zu sehr verzetteln vielleicht. Ich habe hier so einen kleinen Zettelkasten mitgebracht mit verschiedenen Zetteln, wo immer irgendwie ein Stichwort draufsteht. Okay. Vielleicht können wir das machen.
Na gut, okay,
können wir das so machen?
Warum nicht?
Ja, dann würde ich dich bitten, mal den ersten rauszuholen.
Pierrot. Ach, sehr lustig.
Ja.
Ja, wie schön.
Das ist auch natürlich eine interessante Sache, weil ich habe gehört, dass du den Pierrot schon gesungen hast.
Ja.
Und das ist ja sozusagen ein Stück, was wir schon seit Anbeginn auch immer gespielt haben. Mhm. Und wir hatten auch verschiedene Sängerinnen. Und eine schöne Anekdote, die ich vielleicht auch erzählen kann. Wir waren so in den späten 80er Jahren, wollten wir unbedingt Pierrot auch mal mit einer vollkommen anderen Sängerin machen. Und da sind wir auf Nina Hagen gekommen. Und dann habe ich die einmal angerufen. Und dann hat sie gesagt, ja, super, ja, Schönberg, das ist mehr so improvisierte Musik. Ne? Kommt doch im Sommer nach Ibiza, da mache ich eine große Party, dann versuchen wir das mal. Daraus ist nichts geworden. Und da du ja auch Schauspielerin bist, wie bist du an es ist noch etwas anderes als Cassandra natürlich.
Ja, na klar. Ja? Das ist ja wirklich notiert. Also
ja.
Das ist ja das Spannende ist beim Schönberg, ja, bei Pierrot Linnaert, was ja oft immer so, wenn es von Sängern gesungen wird, ist ja gar nicht notiert. Und es ist ja eigentlich notiert, dass es gesprochen wird und dass es nur bestimmte Wörter gesungen werden.
Ja.
Und das fand ich ja so spannend. Und ich war damals, weiß ich was, 20, ich war gerade frische, junge Schauspielerin in Dresden am Staatstheater gewesen. Und dann hörte ich diese Aufnahme von Helga Pelatschik. Mhm. Louis hat selber dirigiert. Und Helga Pelatschik, damals Mezzosopranistin in der Hamburger Oper, Staatsoper, hat die Pierrot-Linie gemacht. Und die hat das eben halt, obwohl sie Sängerin, was heißt obwohl, also sie ist ja Sängerin gewesen, aber sie hat es auch gesprochen. Und das hatte eine Magie und seitdem hat mich das verfolgt. Und ich wollte immer Pierrot Linnaert machen. Als ich damals mit Heiner Müller Hamlet-Maschine gemacht habe, hat er gesagt, ja, eine Hamlet-Maschine fühlte ich mich nicht so gefordert und so. Sagt er, ja, was willst du denn machen? Ich sagte, ich würde unbedingt ein Lied aus Pierrot Linnaert singen. Und dann habe ich eigentlich das erste Mal schon bei der Hamlet-Maschine gesungen und dann habe ich über viele Jahre Barikowski, wir haben ja viele Produktionen in der Komischen Oper gemacht, immer wieder gesagt, ach, Pierrot Linnaert, was für ein Stück, was für ein Text von Giraud, ich liebe Schönberg, ich vergötter ihn. Und dann sagt er, gut, wir machen das. Und dann haben wir das natürlich szenisch gemacht, ich habe alles auswendig gelernt und sagt er, ja, es sind ja nur 21 Lieder, ist ja viel zu kurz, du lernst mal noch den Monolog Not I von Samuel Beckett, das sind ungefähr so 30 Seiten Text, die nur über den Mund, wird dann nur über den Mund, du siehst den Mund und der bewegt sich und du musst diesen Text in einer Viertelstunde runterrasseln.
Das wurde auch schon von Heinz Holliger vertont,
genau, als Opa. Genau, und das ist wirklich wahnsinnig. Und dann habe ich also Dottei gemacht und anschließend 21 Lieder Pirolinär. Es war eine unfassbare Herausforderung. Ich habe es geliebt, ich habe gearbeitet wie eine Blöde, aber eben nur ein paar Vorstellungen, 6, 7 Vorstellungen. Ist ja jetzt auch nicht das Stück, wo die Leute ja immer reinrennen. Und es war zu Corona-Zeiten so. Naja, lange.
Ach so. Kurzer Sinn. Naja, gar nicht so lange her.
Und die, aber wie gesagt, die Aufnahme von Pelatschik hat mich geprägt. Also, weil sie wirklich auch vom Sprechgesang ausgegangen ist. Mhm. Ich habe damals mit Sir Charles McKeras und dem Scottish Chamber Orchestra Ariadne auf Naxos gemacht. Also, ich habe schon öfters sozusagen Melodramen gemacht. Und also die Verbindung zwischen, also schauspielerisches Sprechen sozusagen, wie er ist, und Cassandra. Und dann natürlich bei Pirolinär die Herausforderung, genau den richtigen Ton an der richtigen Stelle zu treffen. Das hat mich wahnsinnig gereizt. Und ja.
Aber also, letzten Endes auch eine Erfahrung, die, von der jetzt dieses Melodram hier vom Michael Jarell profitieren kann.
Ja, oder? Absolut. Ja, 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 klar. Weil man hat natürlich ein ganz anderes Gehör, ein Klangerlebnis. Man hört anders die Musik und man mit einer größeren Verständlichkeit steigt man in diese Musik ein. Und es ist mir nicht fremd, sondern es ist im Gegenteil. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr hineinziehen lasse von der magischen Musik von Michael Jarell, weil das ist wirklich, die macht das mit einem.
Ja,
der Text von Christa Wolf sowieso.
Also, ich meine, es war schon erstaunlich, dass wir heute mit dieser einen Probe ganz durchgekommen sind. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Ich auch nicht.
Da, toll, ja, das ist wirklich schön. Ja, ja. Ja, vielleicht ein neues Zettelchen.
Ja, sind ja genug da. Vorbild.
Ja.
Meine Vorbilder.
Ja, es würde mich mal interessieren, woher, ob es das gibt. Vielleicht gibt es das ja auch gar nicht.
Naja, also es gibt ja verschiedene. Ich mache ja, habe ja Theater, ich bin ja eigentlich Theaterschauspielerin. Was heißt eigentlich? Ich bin Theaterschauspielerin, war über 18 Jahre im Deutschen Theater und spiele da immer noch, auch mit Uli Mattes, Gift von Lotte Fickmanns. Hat man jetzt 111. Vorstellung. Also ich bin leidenschaftliche Theaterschauspielerin und wollte aber immer singen. Und kam dann, da war ich 45, dann dazu, die Geroldstein zu entdecken und habe die dann gespielt, in einer kleinen Besetzung im Theater und wie auch immer. Und für mich gab es natürlich auch als junges Mädchen schon immer ein großes Vorbild, das war Fritzi Massary. Und das waren ihre Platten, die ich früher schon als Kind gehört habe. Und Fritzi Massary, von der also ich ja sehr geschwärmt habe, und die hat ja dann in der Komischen Oper, es war ja früher das Metropoltheater, ist sie ja auf den, also auf der Komischen Oper an der Behrenstraße, wir sind ja jetzt umgezogen in die Schillerstraße, da ist Fritzi Massary unter anderem aufgetreten, wurde für sie die Stücke Die Perlen der Kleopatra, also komponiert, und Eine Frau, die weiß, was sie will. Und sie hat dort auf dieser Bühne diese Operetten gesungen und gespielt. Und es gibt ein paar Aufnahmen von ihr, die sind unfassbar. Mit welchem Charme, mit welcher Leichtigkeit sie sozusagen diese Texte musikalisch hinübergebracht hat. Und dann kam eben Barry Kosky und sagte, wir machen die Stücke von ihr. Und dann habe ich eben die Frau, eine Frau, die weiß, was sie will, gespielt. Und singe ich immer noch. Und Perlen der Kleopatra, die Kleopatra. Und das ist also für mich ein großes Vorbild. Dann gibt es natürlich, weil ich ja auch Film mache und Musik, also, und Theater mache, Schauspielerin, die mich im Deutschen Theater, wo ich ja angefangen habe mit 18, bin ich dann, habe ich das erste Mal da gespielt und bin ich dann mit 25 dann fest ans Deutsche gegangen. Schauspielerinnen wie Gudrun Ritter und Christine Schorn, Inge Keller, die mich, Katja Parüla, die mich geprägt haben, meiner Spielweise und meinem Verständnis für diesen Beruf.
Wie waren die Namen nochmal?
Also Gudrun Ritter, Christine Schorn, Inge Keller, Katja Parüla, also um nur einige zu nennen, ja. Und das war, ja, das hat mich eben geprägt, natürlich, diese Art des Spielens auch.
Interessant.
Und an den Text heranzugehen. Und natürlich die Arbeit mit Barry Kosky. Ich bin ja jetzt seit über 20 Jahren an einer Komischen Oper und wir haben jetzt letzte Produktion was Sweeney Todd in Englisch. Und sie wollte ich immer mal wieder singen, die habe ich damals, als ich angefangen habe, in Deutsch gesungen. Und das war auch eine schöne Herausforderung. Und er natürlich erfordert mich total. Ne? Also von 7 Todsünden angefangen, über Pirolinär.
Ah, 7 bis Todsünden zur Operette, hast du auch.
Habe ich auch mit ihm gemacht.
Ah, ja.
Also ich hatte ein großes Spektrum, und musikalisch.
Und das ist dann auch immer szenisch?
Ja, immer. Ich habe alles immer.
Wahnsinn, das ist ja
immer auswendig gelernt für ein paar Vorstellungen.
Ja.
Ja, das ist auch so hier mit Cassandra natürlich so. Ne? Letztes Mal habe ich es vor 9 Jahren gemacht. Vor 12 Jahren.
Echt?
Ja, damals in Zürich. Und jetzt machst du es einmal, arbeitest natürlich wochenlang dran. Und dann ist es wieder weg. Ja, so ist das.
Ja, wir haben es ja schon über fast 30 Jahre gespielt. Wir haben es früher sehr viel gespielt.
Die Urführung noch, ne?
Ja, genau. Ja, genau. Ja. Super.
Weiter.
Ja, warum nicht?
Der Rauch.
Ja.
Das ist interessant.
Das ist, ein kleines Gedicht, was ich mitgebracht habe.
Ach so?
Vielleicht hast du Lust, das zu lesen.
Ja,
ich habe gedacht, vielleicht mache ich so 2 kleine Intermezzi, die.
Ja, klar.
Du kennst es bestimmt, wenn du es liest.
Der Rauch. Das kleine Haus unter Bäumen am See. Vom Dach steigt Rauch. Fehlte er, wie trostlos dann wären Haus, Bäume und See. Schön, das ist total schön.
Ja, finde ich auch. Und es hat natürlich auch indirekt vielleicht ein bisschen Bezug zu dir, aber nur ganz indirekt, weil es von Bertolt Brecht ist.
Mhm.
Und das ist eigentlich ein Gedicht, was auch von einer Reduktion lebt, die gleichzeitig auch wieder unglaublich viel Raum lässt.
Mhm.
Also, ich hatte dich ja nach deinen Vorbildern gefragt. Ich meinte jetzt auch mehr vielleicht mal ein bisschen mehr von der Regie her oder vom Ansatz des Theaters. Hat dich da etwas von Brecht mitgerissen oder ist das irgendwie eine Welt, die ein bisschen, zu der du ein bisschen distanzierter bist?
Nein, gar nicht. Also Korsischen Kreidekreis haben wir ja im Deutschen Theater gemacht. Es war eben bloß so, das Berliner Ensemble hat ja vorwiegend die Brecht-Stücke gemacht. Wir haben ja gar nicht im Deutschen Theater so viele Brecht-Stücke mehr. Die Klassiker, also auch im deutschen Klassiker. Aber Arsenenspitzenköpfchen, oh Gott. Oh Gott. Rund und Spitzköpfe.
Ja, das kann ja auch noch kommen vielleicht.
Rund und Spitzköpfe war damals eine Inszenierung von Alexander Lang, die ich seit langem mal wieder gesehen habe, da habe ich einen DVD bekommen und war also begeistert. Nein, also ich hätte es auch gerne mehr gespielt, aber es war natürlich oft so, wurden die Stücke im Berliner Ensemble gespielt und wir hatten ein anderes Repertoire.
Ja, ich verstehe.
Aber ich habe kein distanziertes Verhältnis, warum auch? Also Mutter Courage würde ich gerne spielen. Das ist ein fantastisch hochpolitisches Stück und begreife gar nicht, warum das jetzt zurzeit nicht gespielt wird.
Hm. Okay. Hm.
Weiter?
Mhm.
Film. Ja. Ja, Mensch, Film. Ja,
wie ist das so, wenn man, meinetwegen, so wie ich dich verstanden habe, kommst du schon erstmal vom Theater, ne? Also vom Theaterspiel.
Ja.
Wie ist das? Was gibt es da für Gründe, warum man plötzlich in den Film oder wie man in den Film einsteigt? Oder?
Na, Film ist eine ganz andere Arbeit.
Ja,
also im Theater hast du das Publikum und du arbeitest sozusagen das Stück und du hast diesen Abend und der muss stattfinden, wie auch immer. Und musst versuchen, mit den Zuschauern sozusagen diesen Abend jedes Mal anders und neu zu erleben. Und beim Film ist es natürlich das Tolle, du kannst ganz intim sein, du bist intim mit der Kamera. Es gibt Momente, wo du eigentlich nur konkret denken musst. Man soll ja gar nicht so viel spielen, man soll eigentlich nur konkret denken. Und die Kamera fängt das ein und das macht den großen Reiz aus. Also das, was du auf dem Theater, manche arbeiten natürlich auch mit Video und so, aber was du auf dem Theater so nicht erleben wirst. Und mich hat Film eine große Faszination. Und ich habe viele, viele Filme gemacht, vor allem auch Literaturverfilmungen von Klemperer und Laden, Strittmatter. Bis eben hin, jetzt, dass ich den Tatort über 10 Jahre gemacht habe. Und jetzt bin ich gerade dabei, ich habe gerade einen großen Kinofilm beendet und war eine ganz tolle Erfahrung. Und jetzt mit Andi Dresen einen großen Kinofilm und dann kommt wieder
Andreas Dresen.
Ja, also das sind jetzt wirklich nochmal andere Herausforderungen für mich, wo ich dann auch sehen muss, dass ich im Musiktheater ein bisschen kürzer treten muss. Bin ja auch nie mehr die Jüngste. Ich bin ja Rentnerin.
Ich muss eigentlich
ja nicht arbeiten.
Übrigens haben wir das gleiche Geburtsjahr.
Genau.
Genauso wie Michel Jarell auch.
Das ist gut. Ja, des Hundes. Treu und
fleißig. Ja, des Hundes.
Ja, des Hundes. Treu und fleißig.
Wow.
Nee, und von da aus ist es für mich jetzt einfach eine logistische Sache. Ne? Ich habe auch noch viele Konzerte und so. Das irgendwie zu steuern, dass ich nicht, wie jetzt die letzten Jahre immer, dass ich durcharbeite. Seite. Ne?
Ja.
Und das ist natürlich spannend. Ich, wie gesagt, vor kurzem hatte ich ein Konzert, jetzt habe ich das, dann habe ich da vorher gespielt, dann drehe ich jetzt einen Film, dann fange ich mit einer neuen Produktion einer komischen Oper an, ja, dann habe ich Hänsel und Gretel inszeniert. Also sind schon, aber irgendwie so zwischendurch mal durchatmen, denke ich, wäre mal weise.
Ist das so, dass, wie ich das ein bisschen rausgehört habe, eben, dass man auf der Theaterbühne dazu geneigt ist, immer ein bisschen zu übertreiben, ein bisschen...
Nein, gar nicht mehr. Es ist eine andere Form des Sendens. Also du musst, natürlich musst du senden können. Da sitzen einfach 400, 500, 800 Leute unten und du musst die Dinge auch wirklich senden können. Ne?
Transportieren.
Transportieren können, ohne das auszustellen und so. Mhm. Also wie sagt man, bei Gift, was wir spielen, das ist ein Zwei-Personen-Stück, da passiert eigentlich nichts. Zwei Menschen verhandeln ihr Leben und die Leute, wir haben es jetzt schon über 10 Jahre, spielen wir es jetzt 12 Jahre, kommen immer wieder, weil sie sehen, wie zwei Schauspieler eben halt in diese Thematik eintauchen und dann spielen wir so, als ob es keine Wand oder nichts dazwischen gibt. Also,
ich kenne das gar nicht. Was ist das?
Gift von Lott Fegemanns. Das ist ein Stück, was sie geschrieben hat über ein Paar, die sich nach 10, 20 Jahren wieder treffen und der Sohn ist tödlich verunglückt und die Frau kann das nicht verarbeiten und er ja. Und die haben nie miteinander geredet und jetzt fangen sie an, miteinander zu reden. Das ist wirklich, also es ist so meine Rolle. Ich liebe das. Ich spiele das halt wirklich seit 12 Jahren und ganz toll mit Uli Mattes. Aber das ist die eine Sache und beim Film ist es so, du kannst eben ganz intime, große Momente ganz klein, einfach nur durch die Kamera, da die ganz dicht, dass die fast in dein Gesicht kraucht. Einfach nur, wenn es ein Zucken von einem Augenlid ist, schon allein das kann, oder ein Abwenden oder ein Senken des Blickes, das kann Unglaubliches erzählen, was auf der Bühne so nicht möglich ist. Ne? Also einfach, da ist die Distanz da und da muss man anders transportieren, anders vermitteln.
Gibt's
das, ist eine andere Form des Arbeitens.
Gibt es da ein paar Ideale von dir, also wo du sagen würdest, oder Filme, die dich besonders beeindruckt haben? Oder ist das,
ja, geprägt bin ich natürlich durch die ganzen frühen, als ich als junge Studentin noch war in der Schauspielschule, von den Tarkowski-Filmen. Ah. Und also es gibt einige Filme, die mich dann da wirklich dazu gebracht haben, als ich das dann gesehen habe. Ich dachte, also ich, Stalker zum Beispiel, da gibt es einen Monolog der Frau des Führers sozusagen, der die Leute durch diesen verbotenes Gebiet führt. Und da gibt es so eine fantastische Location, die er auch immer hatte, an Tarkowski. Ein Raum, der also fast im Verfall ist, aber in dem Verfall sehr schön ist, eine große Ästhetik hat. Und da sitzt sie auf dem Stuhl und hält den Monolog und erzählt, warum sie sich von diesem Mann nicht lösen kann. Und das habe ich damals gesehen, da war ich sogar nicht mal Studentin, da war ich noch an der Schule. Und da habe ich das gesehen und dachte, das ist unglaublich, das muss ich auch, das will ich auch, das hat mich fasziniert. Es war so ein Schlüsselerlebnis. Ne? Und natürlich bin ich viel ins Theater gegangen, viel Theater gesehen als Schülerin und dachte so, ja, da willst du hin, da gehörst du hin. Ich habe das irgendwie gespürt, dass ich eine alte Seele habe und dass, obwohl ich noch sehr jung war, vieles absolut erfassen konnte, obwohl das ja gar nicht meine Thematiken waren als 15-, 16-Jährige. Da war schon was anderes, klang da mit und das ist eine große Erfüllung für mich, dieser Beruf und dieser Vielfalt natürlich.
Ja.
Und auch in der Form von der Regie, das war natürlich nochmal ein richtig großes Glück, dass ich die Möglichkeit hatte, 2 Inszenierungen zu machen und auch mit Kollegen, mit denen ich sonst auf der Bühne stehe, zu arbeiten und zuzuschauen, sich an denen zu erfreuen und alles, was sich so in meinem Leben angereichert hat an Bildern, an Künstlern, an Emotionen, an Visionen, an Theorien, dass ich das alles so hineingeben konnte. So.
Vielleicht kommen wir da ja noch später drauf. Ja. Mal sehen. Ich würde sagen, wir probieren mal das nächste aus.
Okay. Heiner Müller, na, habe ich ja schon erzählt.
Das habe ich deshalb ausgewählt, weil wir haben in den 80er Jahren mit Heiner Müller die Oper Prometeo von Luigi Nono aufgeführt. Und er hat da in ein paar Aufführungen auch die Texte von Hölderlin gelesen. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Bezug, weil der war dann zu der Zeit dann auch öfter dort. Wir haben damals in der Schirn noch gearbeitet, im Zentrum von Frankfurt. Mhm. Und da kam er dann manchmal jetzt auch ins Café und da haben wir so ein bisschen locker so Gespräche gehabt. Mhm. Aber jetzt nichts Tiefgreifendes, sondern das war nur interessant, so einen Menschen kennenzulernen. Und deshalb wollte ich dich auch nochmal fragen. Du hast ja auch erzählt, du hast in einer Inszenierung
mitgespielt. Mit mehreren, ich habe mehrere Inszenierungen. Also vor allem, was so die intensivste Arbeit mit ihm war, war Quartett. Er hat ja mit mir und Iacuzzo und Quartett am Deutschen Theater gemacht.
Hat er das bearbeitet von Laclès, ne?
Genau, er hat praktisch ein neues Stück geschrieben, Quartett. Und das haben wir damals zusammen erarbeitet und dann Hamlet und Hamlet-Maschine. Also ich habe mit ihm mehrere Stücke gemacht und er war natürlich der große Guru und alle verehrten und bewunderten ihn und war sehr umgänglich und konnte sehr vertraut und sehr nah sein. Aber er hat nicht so wie ich es gewohnt war bei Langhoff und bei anderen Regisseuren, mit denen ich ja sozusagen, die mich ja entwickelt haben, Wolfgang Engel, Thomas Langhoff, die sozusagen mit mir die Rollen erarbeitet haben, sondern er hat manchmal auch nur einen Witz erzählt oder eine Metapher beschrieben und hat es mir überlassen, wie ich das spiele. Und da war ich manchmal auch überfordert, weil ich konnte das einfach noch gar nicht. Ja. War ja noch sehr jung.
Ne? Ja.
Und aber er war sehr zugewandt und sagte immer, nicht spielen. Denk einfach nur und dann sag den Text und so. Und wenn er dann Hölderlin oder auch seine Texte vorlas, das war einfach... Da fiel dir nichts mehr ein. Ne? Es war einfach was Besseres, ging einfach nicht.
Mit einer Klarheit. Interessant zu hören, wie du das beurteilst, weil wir haben ja auch ein ganz wichtiges Stück für uns gemacht von Heiner Goebbels, Schwarz auf Weiß. Und da liest er einen Text von Edgar Allan Poe. Mhm. Und er liest das unglaublich distanziert und unglaublich, würde man vielleicht sogar auch, würde auch wahrscheinlich gar kein Schauspieler sprechen. Aber sowas von klar dadurch. Mhm. Und das fand ich immer...
Das hat er immer gefordert. Ja.
Ja.
Ja, ja. Das war... Also im Quartett weiß ich das noch, wie er dann irgendwie sagte so, denk das einfach nur konkret und sag es. Benutze die Sprache als dein... Also die Sprache und nicht irgendwie versuche das nicht noch zu erspielen, was du sagst. Sondern... Einfach nur ganz trocken das sagen und den Grund natürlich wissen, warum du es trocken sagst. Also nicht einfach nur sich hin sagen. Und das war irgendwie für mich ein ganz neuer Ansatz, wo ich dann am Anfang habe, ich wusste ja, ich habe da gar keine Haltung. Was ist das eigentlich? Ich habe mich am Anfang auch irritiert. Ne? Und das war auch so natürlich, man muss wissen, er war natürlich auch zu DDR-Zeiten eine Berühmtheit und war ja international schon hoch anerkannt. Und das war die erste Probe und unten saßen irgendwie so 30, 40 Leute. Ne? Und du kommst da so als junge Schauspieler und dachtest so, ich gehe mal gleich wieder. Denn das war, alle saßen da, alle wussten es besser als du, weißt du. Aber er war total umgänglich, haben in der Kantine mal zusammengesessen und gequatscht. Und er war offen, hat uns auch inspiriert. Damals vor Hamlet-Maschine haben wir denn damals... Ich habe jetzt letztens gerade wieder mal die Dokumentation von Maria Callas gesehen, den Pasolini-Film Medea mit der Maria Callas. Haben wir dann alle geguckt.
Ach, den Film
habt ihr? Im Vorfeld hat er uns auch Filme gezeigt. Film, waren wir dann bei ihm. Ja, unfassbar.
Ja.
Und damals in der Zeit überhaupt nicht verstanden, was er damit eigentlich...
Aber auch vor allen Dingen
dieses... Und sie vor allem, sie war fantastisch.
Aber auch dieser ganze Film, auch diese Rüstung so wahnsinnig karg und fast...
Und sie hat ja kein Wort gesprochen.
Das war
ihre Blicke, war toll. Und das hat er uns nahegebracht. Da war ich am Anfang, ich kannte das ja alles nicht so. Also ich schon, aber ich war natürlich nicht so bewandert und so belesen. Und da hat er mal gesagt, ja, lies mal das oder das und das. Und er war ja auch derjenige, wo ich gesagt habe, hier habe ich die Gedichte von Giraud. Ich verehre den Giraud, lies doch mal die Gedichte. Und er hat, also Schönberg hat ja die vertont. Und deswegen habe ich ja dann damals auch in Hamlet-Maschine dann Du nächtig todeskranker Mond singen dürfen.
Das? Ja. Und wer hat Flöte gespielt?
Na, gar nicht. Ich habe es a cappella gemacht. Ja. Ich war froh, dass ich überhaupt drin hatte. Also, ich habe ja nichts zu tun. Ich langweile mich. Ich sage, naja, was willst du denn machen? Ich sage, ja, ich würde gerne ein Lied singen, weil die Regisseure waren schon immer vorgewarnt im Deutschen. Ich wollte immer irgendwo, bei Elstied wollte ich ein Lied singen. Ich wollte immer irgendwo ein Lied singen.
Schön,
weil ich immer schon singen wollte. Und dann waren immer Liederabende und ich war immer nicht dabei. Ich war immer ganz traurig.
Ja.
Und dann habe ich mit 45 nochmal eine richtige Liedkarriere angefangen. Das war wirklich echt der Hammer. Hm.
Super.
Gut, weiter. junge Generation?
Ja, das ist auch eine Frage. Wir haben ja ein Ensemble Modern, wir haben ja eine große internationale Ensemble Modern Akademie, wo wir jedes Jahr, und das ist auch verknüpft mit einem Studiengang an der Musikhochschule, die lernen also, ist ein Aufbaustudium. Und die Stipendiaten, die jedes Jahr sozusagen neu aufgenommen werden, verbringen ein Jahr bei uns. Du hast auch bei der Probe heute, glaube ich, einen jungen Dirigenten sitzen sehen, der
dann, der Mitglieder
die Partitur, ja, und der auch automatisch dann mal Unterricht bekommt vom Bass, Vigas, ja, oder auch von dem Dirigenten, der gerade da ist. Und hast du da irgendwas damit zu tun? Kümmerst du dich darum?
Nee, also ich wurde öfters angefragt, ob ich unterrichten würde an der Schauspielschule als Dozentin. Und dann habe ich aber einfach, ich habe so viele Vorstellungen, so viele Projekte, dass ich das nie geschafft habe. Und es hat sich jetzt einfach nur ergeben durch diese beiden Inszenierungen, die ich ja in der Komischen Oper gemacht habe. Und einmal ist ja Pippi Langstrumpf, also mit einem großen Kinderchor. Und das hat mir natürlich maßlos viel Spaß gemacht, vor allem mit Kindern zu arbeiten. Also und ich habe natürlich in Hänsel und Gretel auch wieder Kinder mit reingenommen. Also außer am Schluss natürlich die Kinder, die sowieso auftreten. Aber ich habe auch während der ganzen Inszenierung auch Kinder aus dem Kinderballett und Kinderchor besetzt. Einfach, weil ich auch sehr, sehr gerne mit Kindern arbeite. Aber jetzt selber unterrichten und dozieren, dazu ist einfach nicht die Zeit.
Ja, verstehe. Mhm. Ja, das ist ja auch schön, wenn das so ist.
Dann. Ja. Ja. Gut. Tatort.
Ja.
Naja, habe ich vor 10 Jahren angefangen. Und hat mich gereizt, einfach mal so ein anderes Format auszuprobieren, weil ich hatte ja viele Literaturverfilmungen und wo ich dachte, ja, ist vielleicht eigentlich ganz interessant. Vor allem, es hat mich natürlich sehr gereizt, weil Stefanie Heckner damals die ganze Besetzung und die ganze Organisation und die Chefin sozusagen vom Tatort, vom Franken-Tatort war und vom Münchner. Sie ist leider verstorben. Die habe ich kennengelernt und es war eine ganz tolle Begegnung und wir waren auch so befreundet. Und die hat mich sozusagen so verführt, dass ich das doch machen sollte. Und zusammen mit Fabian Hinrichs eine Besetzung, also auch mit drei fränkischen Schauspielern, mit Matthias, Andreas und mit Eli Wasserscheid. Und das hat mich dann gereizt. Und es war auch nur einmal im Jahr, weil ich ja sehr, sehr viel Musik, also an der Oper, ich habe ja manchmal 30, 40 Vorstellungen an der Oper, was für einen Gast sehr viel ist. Und noch Theatervorstellungen und noch drehen. So dass ich gesagt habe, mehr als einen kann ich auch nicht. Und das Spannende war erstmal, dass wir gefragt wurden, so wie, was für einen Ansatz wir uns vorstellen könnten für die Figuren. Mhm. Und den ersten Tatort sozusagen, also den Beginn, der Schöpfer, der Vater des Frankentorts, also war eben halt Max Ferberberg, mit dem ich ja schon viel oder einiges gedreht hatte. Und der auch sehr viel Drehbücher schrieb und die auch verfilmt hat und also auch im Tatort, Frankentatort, glaube ich, 4 oder 5 Bücher geschrieben und auch verfilmt hat. Und wir waren befreundet und das war sofort eine super Chemie. Und sie hatte eben halt auf der Liste viele Regisseure, mit denen ich, von Andreas Kleinert, und also viele, mit denen ich sowieso unbedingt gerne wieder arbeiten möchte, die ich also auch persönlich
kannte. Ach, die hast du empfohlen?
Das, nee, sie hatte die, also ach, wir, die, haben auch, ja. Wir haben auch vorgeschlagen, das ja. auch schon, aber wir trafen uns einfach bei einer Liga von Regisseuren, wo ich dachte, ja, also da kann was draus werden und das habe ich dann 10 Jahre gemacht und da war einfach der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich muss mich verändern. Und,
ja, dieser Punkt interessiert mich eben. Das gibt so ein paar Beispiele, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, wo man dann sieht, aha, die machen das nicht. Und dann denkt man manchmal, Mensch, warum denn das? Es war doch so.
Ja, es war einfach so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, es geht jetzt nicht so spannend weiter für meine Figur. Also Max hat wirklich gerade den letzten Tatort für mich auch wirklich geschrieben. Es war wirklich toll, was er da für meine Figur nochmal entwickelt hat. Und er war auch sehr traurig und ich war auf der einen Seite auch traurig, aber es ist einfach, es war, dieses Format war für mich ausgereizt. Mhm. Und ich wollte, da kamen ja große Kinofilme jetzt, wo ich dachte, ich mache bestimmt keine Kinofilme, ich habe genug mit Theater zu tun. Dann kamen auf einmal größere Kinofilme auf mich zu und die Regiearbeit, wo ich dachte, also jetzt muss ich irgendetwas lassen. Ja. Ich kann ja nicht sechs Sachen gleichzeitig machen. Ich will ja auch noch ein bisschen leben.
Reduktion, ja.
Ja, das fällt mir schwer, weil mich so viel begeistert, das gebe ich auch zu. Also ich bin sehr verführbar, was Arbeit betrifft.
Naja, ich bin manchmal ein bisschen böse, dann empfehle ich allen, wenn Sie Tatort sehen, um den etwas spannender zu machen, erst ab 45. Minute einzusteigen. Weil dann, wenn man das macht, dann wird man natürlich überhaupt nicht eingeführt in Person, sondern muss sehr viel arbeiten innerlich. Und ich finde das eigentlich schöner, weil ich finde, beim Tatort wird immer zu viel, es wird immer zu viel vorgestellt.
Ja, das man ist merkt, ja eh beim deutschen Fernsehen so, wenn man auch die Fernsehfilme oder so Fernsehen guckt. Es wird immer alles erklärt, weil sie immer Angst haben, die Leute sind zu blöd und begreifen das nicht. Und das hat Max zum Beispiel nicht gemacht. Und da gab es immer
große Diskussionen.
Max Faberbeck, der Regisseur, da gab es immer große Diskussionen. Ja, das müsste man doch erklären. Sagt er, nee, das muss man nicht erklären. Hm. Die Leute sind ja nicht doof. Und das ist so, was mich auch dann nicht mehr so gereizt hat, ehrlich gesagt. Also nicht jetzt mit Max Faberbeck, um Gottes Willen, sondern überhaupt an dem Format Fernsehen. Also ich fand dann Kino spannender, weil man da viel mehr experimentieren konnte.
Aber vielleicht wäre Netflix auch noch mal was irgendwann.
Ja, ich habe jetzt für Disney Plus eine Serie gemacht, eine große, die kommt aber erst nächstes Jahr raus.
Ah, ja.
Es war auch sehr, sehr spannend mit Philipp Kadelbach, ein toller Regisseur. Ach,
und also ist ungefähr das Thema, was ist das Thema?
Ja, das ist so eigentlich fast so wie so ein Science-Fiction-Politik-Thriller. Also das ist so beides, ne? So spät in der Zukunft, aber man denkt, oh Gott, wenn das so schlimm ist, also sieht es eigentlich jetzt in unserer Zeit auch schon aus. Also es ist sehr, sehr spannend.
Super.
Ich mache weiter.
Ja.
Sind ja nicht mehr viele. Hörspiel. Ja.
Ja, das habe ich vielleicht beim Vorstellen vergessen. Du hast auch sehr viele Hörspiele gemacht.
Ich habe sehr viele Hörspiele gemacht und jetzt, da wir ja bei Christa Wolf sind, ich habe viel Christa Wolf auch eingelesen und habe auch eine tolle Zeit gehabt mit Gerhard Wolf, mit ihrem Mann. Christa Wolf selber habe ich nicht mehr persönlich kennengelernt.
Sehr schön, dann ziehen wir das mal vor. Das ist nämlich auch noch ein Punkt, Christa Wolf. Gut. Aber wenn wir da schon drin sind, vor allen Dingen auch zusammen mit der Kategorie Hörspiel, weil das geht ja so ein bisschen auch in dieses Stück, was wir jetzt haben.
Ja, na klar.
Das ist natürlich...
Also für mich war natürlich Christa Wolf eine der wichtigsten Schriftstellerinnen zu DDR-Zeiten schon. Und es war für mich ein großes Glück, als ich dann das Angebot bekam, August einzulesen und dann viele andere Stücke oder Romane von ihr oder auch Notizen. Und dann habe ich das zusammen auch mit Lesungen gemacht mit Gerhard Wolf, den ich dann kennenlernte, der also unfassbar versucht hat, das alles aufzuarbeiten, was ja noch nach dem Tod von Christa Wolf vorlag, ihre Tagebücher, ihre Notizen, das ist einmal im Jahr, der Tag einmal im Jahr, was sie über viele Jahre ja geführt hatte. Und wir haben dann viele Lesungen zusammen gemacht und hat mich einmal beschenkt mit Christa Wolf.
Also das ist ihr Witwer, oder?
Gerhard Wolf war ihr Mann.
Ihr Mann ist leider verstorben. Ja.
Und Christa Wolf, wie gesagt, habe ich nicht kennengelernt. Aber Tinka Wolf, Annette mit den Kindern, wir sind auch zusammen in der Christa Wolf-Gesellschaft.
Ja.
Und ich habe dann viel gelesen. Dann kam eben das Angebot damals von Cassandra, war ich natürlich ganz begeistert. Ich habe mir auch ihre, das sind glaube ich jetzt irgendwie 8 oder 7 Stunden oder länger, wo sie Cassandra selber noch einliest. So
hat sie auch diesen Ende Text, den wir jetzt
genau, machen. Da kommen Bruchstücke.
Aber also, das ist ja ein Extrakt, ne?
Das ist ein Extrakt, den Jarell rausgenommen hat. Ja, ich habe das ganze Cassandra-Werk sozusagen hat sie ja eingelesen noch. Und das habe ich natürlich auch angehört und so.
Und liest sie das auch in Richtung irgendwie so ganz konkrete Sprache, distanziert?
Ja, aber nicht so emotional, wie ich es jetzt so natürlich durch die Musik auch von Jarell mache, sondern das ist eben halt, hat auch eine große Distanz. Ne? Also sie beschreibt es und liest es und mit einer großen Distanz. Das ist aber hier mit der Musik immer nur, natürlich gibt es auch viele Passagen, wo die Cassandra ja diesen Rückblick hat und sagt, ja, also mit diesem Tod, mit dieser Erzählung gehe ich in den Tod und berichtet und versucht zu analysieren. Da hat sie auch den klaren Blick, aber dann beginnt sie sich auch zu erinnern. So ist es jedenfalls hier bei uns in Cassandra von Jarell vertont. Und dann wird es natürlich sehr emotional, wenn sie an Aeneas, an ihre Liebe denkt oder sieht, wie ihr Bruder treulos umgebracht wird. Da passiert dann wieder was mit ihr. Das ist bei Christa Wolf, wenn sie das selber liest, etwas natürlich zurückgenommener, ne? Weil sie ist ja sie hat ja jetzt den Text nicht als Schauspielerin gestaltet, sondern so, wie sie ihn geschrieben hat.
Ja, vor allen Dingen auch in einem Guss sozusagen.
Ja, das ist wirklich spannend.
Und lässt du dich von der Musik manchmal so ein bisschen...
Ja, total. Ich muss aufpassen, weil die ist sehr emotional, muss ich sagen.
Ja.
Also sie verführt mich manchmal schon. Ich muss ja noch richtig
echt... Sehr expressiv, würde ich sagen.
Ja, und kämpfen auch, dass ich klar bleibe.
Denn der Text von...
kann einen mitreißen, dass man dann sich verliert.
Ja, der Text ist ja ein bisschen mehr, fast mehr sozusagen wie ein fast ein Historiker, oder?
Ja, na klar, das ist auch die...
So analytisch.
Absolut, griechische Mythologie und alles taucht auf und man versucht irgendwie die Dinge zu erfassen, zu begreifen und dann sind es aber irgendwie zutiefst menschliche, zwischenmenschliche Beziehungen und dann ist es vollkommen egal, ob das jetzt ein griechischer Held ist oder das spielt dann gar keine Rolle mehr, sondern es geht sozusagen in diese Familiengeschichte und in ihrer Aufgabe als Priesterin letztendlich, weil sie ja nun Macht hat als Priesterin und Dinge voraussagen kann und dann verzweifelt ist durch den Fluch von Apollon, dass sie keiner für ernst nimmt und sie wahrnimmt. Ne? Und außerdem ist der Ausgangspunkt hier der, dass sie diesen Bericht oder Kassandra stattfindet, dass sie das letzte Mal kurz vor ihrem Tod diese Geschichte erzählt. Also es hat nochmal einen ganz anderen Ansatz.
Sie wird ja getötet, ne? Oder?
Ja.
Und da jetzt der Zettel ja aber auch nicht nur Christa Wolf war, Hörspiel, hast du auch schon andere Hörstücke von ihr gemacht?
Von ihr nicht, ne? Also, ich habe viele Sachen von ihr auch eingelesen als Hörbuch, aber Hörspiel habe ich natürlich viel mit Kai Gren zusammengearbeitet, was natürlich eine ganz tolle experimentelle Arbeit ist, mit Kathy Milligan
und Dietmar,
zum Beispiel Dietmar Wiesner, genau. Also auch viele interessante, auch experimentelle Sachen eingelesen. Agota Christoph habe ich eingelesen, die ich sehr verehre. Und darüber lernte ich ja Helmut Öhring kennen, der dann Agota vertont hat, was wir dann zusammen in Wiesbaden gemacht haben. Also das, natürlich meine Konzerte.
Ist ja auch natürlich interessant für dich, weil manchmal kommen ja auch wahrscheinlich immer Lieder vor. Und
ja, na klar.
Ja.
Weiter.
Ja.
Noch drei.
Oh ja, noch drei.
Christa Wolf hatten wir jetzt
schon. Ja, Christa Wolf hatten wir schon.
Das ist das Anagramm.
Ja. Das ist ein Witz, den ich mir erlaubt habe. Ich habe mir nämlich erlaubt, selber ein kleines Gedicht zu machen.
Ah, okay.
Mit, das sind 12 Zeilen und jede Zeile ist ein Anagramm von Dagmar Manzel.
Was?
Oh. Vielleicht magst du es mal kurz durchlesen oder auch direkt. Also, das sind natürlich Nonsenssätze. Und diese Nonsenssätze kannst du natürlich färben, wie du willst. Du kannst sie natürlich dramatisieren oder lyrisieren, wie du willst. Das ist einfach nur ein kleines Intermezzo, ein kleiner Spaß. Wenn es
ARD mag mal Zen, Lenz mag Drama, Aal mag DM Nerz, Lama mag Dr. Zen, Gnade Lamzar, Dr. Zen lag Mama, Glanz der Mama, gern Mazda Alm, Zander mag Alm. André mag Malz, ganz am Madel, malend mag Zar, mal gern Mazda.
Das war eine kleine, ich würde sagen, eine kleine Selbsthommage. Hast du so ganz experimentelle Lyrik auch schon gemacht? So, also konkret Poesie oder sowas?
Ja, wir haben ja damals von Jendl Requiem.
Von Jandl.
Von Ernst Jandl Requiem, was Friederike Mayröcker geschrieben hat.
Ach so.
Das wurde auch vertont. Und ich liebe Jandl, seine Gedichte, die sind fantastisch.
Ja.
Hat ja auch experimentell natürlich immer, haben wir auch
immer ziemlich viel Bezug auch zur Musik.
Ja, absolut. Das ist
Sachen
eine
sind
Musik.
Eigentlich Musik.
Ja, es ist eigentlich Musik, ja.
Okay.
Ich was suchen, ich nicht wissen, was suchen. Ich nicht wissen, wie wissen, was suchen. Ich wissen, was suchen. Ich suchen, wie wissen, was suchen. Ich suchen, wie wissen, was suchen. Ich was wissen.
Das sehr gut.
So, ja, das ist toll.
Ja.
Gut, das Letzte. Singen.
Ja, darüber haben wir aber eigentlich auch schon wahnsinnig viel gesprochen.
Ja.
dann würde ich sagen, haben wir noch was vergessen? Vielleicht, was du irgendwie, du hast, als wir mal kurz telefoniert haben, hast du noch so zwei Sätze gesagt, die so eine Art Lebensmotto für dich waren oder bestimmte so. Aber ich bin jetzt, ich hab's.
Ach so, es gibt so ein paar Zitate, die begleiten mich mein ganzes Leben. Also schon, also es ist einmal Tarkowski gesagt, Kunst ist ein unbewusster Akt, der den eigentlichen Sinn des Lebens ausmacht. Oder von Choran, in einer Welt ohne Melancholie würden die Nachtigallen anfangen zu rülpsen.
Super. Das ist ein schöner Schlusssatz.
Fand ich jetzt auch.
Dagmar, ich danke dir.
Gut, nicht zu danken, ich danke dir.
Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.